Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die weltweiten Computerprobleme werden uns zu Beginn der Sendung ausführlich beschäftigen. Außerdem berichten wir vom umstrittenen Lithiumabbau in Serbien und fragen, was die Wiederwahl Ursula von der Leyen für den Green Deal bedeuten. Im Selbermacht-Tipp zum Schluss der Sendung geht es passend zum sonnigen Wochenende um die richtige Ausrichtung der Balkonsolaranlage. Das jetzt sind Computerprobleme globalen Ausmaßes. Eine IT-Panne hat heute Morgen weltweit massive Störungen verursacht. In den USA, Spanien, den Niederlanden oder Indien wurde der Flugverkehr zum Teil eingestellt. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg den Betrieb einstellen. Offenbar ist es eine Panne bei Microsoft. Microsoft-Nutzer konnten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Der Computerkonzern selbst hat noch keinen Grund für die Ausfälle genannt. Ich bin jetzt verbunden mit dem IT-Experten Manuel Artuk von der AG Kritis. Das ist die Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur. Herr Artuk, können Sie sich erklären, was da genau passiert ist?
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Microsoft auch CrowdStrike im Einsatz. CrowdStrike ist ein Hersteller für eine Angriffserkennung, soll also Sicherheit im Cyberraum bringen. Und diese Software installiert man auf alle Server und Clients, um diesen Cybersicherheitsschutz zu erhalten. Ist vergleichbar wie eine Antivirensoftware sozusagen. Und die hatten Fehler in sich, sodass nicht nur bei Microsoft, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen und vielen anderen kritischen Infrastrukturen die Systeme mit einem Bluescreen quasi einfrieren und nicht mehr betriebsfähig sind. Und wenn natürlich alle Server und alle Clients lahmgelegt sind, dann können unter anderem Krankenhäuser, aber auch Flughäfen wie Berlin und Hamburg, aber auch Produktionswerke für Backwaren beispielsweise ausfallen, große Produktionsstätten. Und das ist gerade weltweit überall der Fall.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, wie groß der Ausfall ist von den Backwarenherstellern bis zu Krankenhäusern. Wie stark sind denn die einzelnen Sektoren betroffen?
Ja, das ist tatsächlich in allen kritischen Infrastruktursektoren weltweit so, dass die betroffen sind, weil eben CrowdStrike eine renommierte Firma ist, die Angriffserkennung macht und demzufolge auch viel eingesetzt wird. Und die haben eben diesen Fehler auf den Systemen, weil diese Software, dieser Agent, der auf jedem System läuft, scheint einen Fehler zu haben und der ist halt überall weltweit gleichzeitig ausgerollt worden.
Die französische IT-Behörde oder Behörde für IT-Sicherheit hat gerade bekannt gegeben, dass diese globale Panne nach bisherigem Stand kein Cyberangriff sein wird. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, das klingt nach dem, was auch das Problem behebt, sehr danach. Denn das Problem zu beheben heißt, die Systeme in eben sogenannten gesicherten Modus zu starten als Administrator, sich einzuloggen, lokaler Admin, dann in dem CrowdStrike-Verzeichnis ganz bestimmte Dateien zu löschen und das System wieder hochzufahren. Das klingt wirklich danach, dass in dieser Software von CrowdStrike Fehler drin sind, die zu diesem Einfrieren und Kaputtgehen der Serverlandschaft spricht. Und das wäre dann ein klassisches Problem in der Softwareentwicklung und in den Softwaretests.
So massive Probleme gab es schon sehr viele Jahre lang nicht mehr. Was schätzen Sie, wie lange wird dieses Problem bestehen bleiben? Wie schnell kann Microsoft danach bessern?
Naja, also in den kritischen Infrastrukturen passieren solche massiven Probleme tatsächlich öfter. Man bekommt es nur nicht immer weltweit mit, weil die Ausfälle teilweise nicht bis zu den Endverbrauchern durchdringen. Aber solch massive Ausfälle hat man immer wieder leider. Und das ist eine Frage der Zeit. Je mehr Zentralisierung wir haben, je schlechter, sage ich mal, die Dienstleistersteuerung ist, desto eher haben wir auch das Problem, dass ein Dienstleister in der Lieferkette, wenn der mal einen Fehler hat, dass das auch großflächig eben auch Störungen hervorruft. Da kann man sich natürlich ein bisschen besser aufstellen als kritische Infrastruktur und muss schauen, wie man Dienstleister steuert, wie man die dazu bringt, das Ganze sicherer umzusetzen, dass die beispielsweise solche Updates wellenweise ausrollen und nicht auf alle Systeme gleichzeitig, dass wenn man sieht, oh, danach sind Systeme defekt, dass eben nur einige wenige betroffen sind, die nicht die kritischen in der Produktion sind. Das kann man alles miteinander abstimmen, aber das müssen diese kritischen Infrastrukturen eben auch mit ihren ganzen Dienstleistern in der Lieferkette vornehmen.
Brechen wir es mal runter auf die Verbraucherinnen und den Verbraucher vor dem PC zu Hause oder im Homeoffice. Was kann denn die Person tun, wenn sie Probleme bekommt mit den Programmen von Microsoft?
Also mit CrowdStrike sollte man normalerweise als Endverbraucher nie in Kontakt kommen. Das ist wirklich eine Lösung für Unternehmen, da Microsoft auch ein Kunde offenbar von CrowdStrike ist und damit Störungen hat, hat man natürlich das Problem, dass man die Dienstleistung, die man von Microsoft nutzt, sowie auch den Flug anzutreten aus Hamburg oder Berlin, Störungen hervorhebt. Da kann man eigentlich nicht viel machen, sich eine Alternative suchen und die installieren und nutzen, aber oder eben zu einem alternativen Krankenhaus gehen, wenn es beispielsweise Krankenhäuser betrifft. Alternativen Flug antreten ist natürlich schwierig. Da muss man dann als Verbraucherin natürlich die Airline in Regress nehmen und sagen, ich bekomme jetzt Schadensersatz und einen alternativen Flug bereitgestellt, sobald alles wieder funktioniert. Das ist ja keine höhere Gewalt, sondern eine Dienstleister-IT-Störung. Und dafür sollten normalerweise dann auch die Verbraucherinnen ihre Rechte geltend bekommen.
Das wollte ich Sie tatsächlich fragen. Sie sind zwar kein Jurist, aber mit solchen Problemen ja öfter befasst. Also sowas fällt unter die Rubrik höhere Gewalt.
Ohne Jurist zu sein, hätte ich gesagt nein, denn ob ein Computer ausfällt, weil ein Dienstleister einen Fehler gemacht hat, ist ja keine höhere Gewalt, sondern dafür gibt es ja die IT-Prozesse, gerade bei kritischen Infrastrukturen sogar mit gesetzlichen Vorgaben vom BSI. Insofern würde mich wundern, wenn man das rausreden kann. Die Haftung bleibt voll und ganz bei den Dienstleistern, von denen man so Dienstleistungen wie eben Flug in Anspruch nimmt.
Vielen Dank für diese erste Einschätzung oder schon recht ausführliche Einschätzung. Manuel Artuk von der AG Kritis, von der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, hat mir erklärt, woher dieses weltweite Computerproblem kommt und welche Ansprüche vielleicht die Flugreisenden haben oder sogar ganz sicher, die jetzt gerade in Hamburg oder Berlin noch auf ihren Flug warten. Vielen Dank dafür. Lithium ist ein Rohstoff, der auch mit Blick auf die Elektromobilität immer wichtiger wird. Denn der Lithium-Ionen-Akku ist das Herzstück der Elektroautos. Der Lithiumabbau steht allerdings schon lange in der Kritik, weil die Gewinnung in Bolivien, Chile oder China zu großen Umweltschäden führt. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz in Serbien, um Gespräche mit Präsident Alexander Vucic zu führen. Es soll auch um den Abbau eines riesigen Lithiumvorkommens im serbischen Jadartal gehen. Die Bevölkerung sieht das allerdings kritisch. Silke Hane berichtet.
Momcilo und Maria Alimpic spazieren über ihr weitläufiges Grundstück. Seit 13 Generationen lebt ihre Familie hier im Jadartal. Vater Momcilo kümmert sich um den Pflaumenhain. Seine Tochter Maria arbeitet als Lehrerin. So kommen sie über die Runden. Doch die Alimpic sehen ihr Land und ihr familiäres Erbe bedroht. Die Gefahr? Das angeblich größte Lithiumvorkommen Europas, das ganz in der Nähe unter der Erde liegt. Und der Plan, hier eine Mine und eine Deponie für den Abbau des Lithiums zu errichten. Momcilo Alimpic bleibt stehen. Da unten, nicht einmal 100 Meter entfernt von der geplanten Deponiezone, befindet sich mein Haus und die Häuser meiner Verwandten. Eigentlich dachte die Familie, das Thema wäre erledigt. Die Regierung hatte die Pläne für die Mine 2022 auf Eis gelegt. Der Raumordnungsplan für die Region wurde außer Kraft gesetzt. Grund waren Massenproteste in ganz Serbien. Es standen Wahlen an. Der autoritär regierende Präsident Alexander Vucic knickte ein. Doch im Juni kündigte er an, das Lithium soll doch abgebaut werden. Maria Alimpic ist erschüttert. Für uns ist es eine existenzielle Frage, eine Frage von Leben oder Tod, wortwörtlich, sein oder nicht sein. Darum geht es für uns. Falls wir jetzt zurückweichen und dieses Projekt zulassen, dann sind alle Dämme geöffnet und die Schäden sind nicht abzusehen. Die Gegner der Mine und Deponie im Jadartal haben Angst, dass die reichen Wasservorkommen der Region verschmutzt werden, die wichtig für ganz Serbien sind. Befürchtungen, die der Bergbaukonzern Rio Tinto zurückweist. Das Unternehmen entwickelt das Projekt seit 20 Jahren und hat sich auch nach dem vorläufigen Stopp durch die Regierung nicht aus Serbien zurückgezogen. Rio Tinto hat im Jadartal sogar weiter Grundstücke aufgekauft. Marianti Babic arbeitet in Belgrad für den Konzern. Sie beklagt, dass die Gegner mit falschen Informationen hantieren würden. Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine sehr starke Desinformationskampagne von verschiedenen Interessengruppen. Wir haben so viele Aussagen gehört, die unzutreffend, aber sehr besorgniserregend sind und sich auf den Umweltschutz beziehen. Um für die Lithiummine zu werben und die Bedenken auszuräumen, hat Rio Tinto inzwischen einen mehr als 1000 Seiten starken Entwurf für eine Umweltverträglichkeitsprüfung veröffentlicht. Rückenwind gab es für das Projekt letzte Woche auch vom serbischen Verfassungsgericht. Unter dem Protest von Anwohnern und Landwirten aus dem Jadertal kippte das Gericht in Belgrad die Regierungsentscheidung von 2022 über das Aus der Mine. Und das nur 3 Wochen, nachdem Präsident Alexander Vučić die politische Kehrtwende verkündet hatte. Der Minengegner Slatko Kukanovic, der einen Bauernhof im Jadertal hat, glaubt nicht an einen Zufall. Das Verfassungsgericht ist in seinen Augen nicht unabhängig. Diese Institution ist dafür bekannt, dass sie sich äußerst selten zu Wort meldet und nicht die Interessen seiner Bürger vertritt, sondern die der Regierung und der internationalen Unternehmen. Der Präsident Alexander Vučić quittiert solches Misstrauen mit demonstrativer Gleichgültigkeit. Ich bin nicht sonderbar interessiert an der Entscheidung des Verfassungsgerichts zu diesem, jenem oder irgendeinem anderen Akt, außer dass diese Entscheidungen selbstverständlich respektiert und keineswegs in Frage gestellt werden dürfen, sagte Vučić zu dem Urteil. Ganz so gleichgültig dürfte ihm das aber nicht sein. Die geplante Investition für die Mine beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden Euro. Es wäre die größte ausländische Direktinvestition der letzten Jahre für Serbien. Rund 1.300 dauerhafte Jobs verspricht Rio Tinto. Vučić' Plan ist es außerdem, auch die mit dem Lithium verbundene Wertschöpfungskette in Serbien zu behalten. Das Lithium soll also in Serbien weiterverarbeitet werden, etwa zu Batterien für Elektroautos. Zahlen, die Momcilo und Maria Alimpić kalt lassen. Sie sehen sich in der Verantwortung, das Jadertal für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Wir alle werden eines Tages diesen Planeten verlassen. Und die Frage ist, was hinterlassen wir? Meine Vorfahren haben Pflaumen hinterlassen, diese schöne Landschaft, die Sie hier sehen. Sie haben keinen Giftmüll hinterlassen, so wie dieses oder jedes andere Bergbauunternehmen es tun würde.
Silke Hahn berichtete aus dem Jadertal. Ursula von der Leyen wird auch in den kommenden 5 Jahren das wichtigste Amt in der EU bekleiden, denn sie wurde vom Europaparlament als EU-Kommissionspräsidentin bestätigt. Mit Spannung blicken nun auch Umwelt- und Klimaschützer auf die weitere Umsetzung des European Green Deals, des großen Investitionsgesetzes und Strategiepaketes, mit dem von der Leyen den Klimaschutz in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft und im Verkehr, priorisieren möchte. Ich bin nun verbunden mit André Prescher-Spiridon. Er ist BUND-Experte für die Europapolitik. Herr Prescher-Spiridon, ist die Wiederwahl von Ursula von der Leyen eine gute Nachricht für den Klima- und Umweltschutz?
Guten Tag aus Brüssel. Ja, das kann man durchaus so sagen, auch mit Blick auf die Alternativen tatsächlich. Also was da sonst gekommen wäre, wäre sie gescheitert gestern. Und auch muss man sagen, ihre Wiederwahl steht ja für eine gewisse Kontinuität beim Klima- und Umweltschutz unter eben diesem Dach des Green Deals. Das sieht man relativ klar auch in dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Regierungsprogramm, das sie parallel gestern vorgestellt hat, wo der Klimaschutz zum Beispiel sehr prominent platziert ist. Aber muss man auch sagen, in diesen Leitlinien, da ist sehr viel Interpretationsspielraum drin. Also ein gutes Beispiel ist das Verbrenner aus. Da sieht man eben, dass zum Beispiel Grüne und eben Christdemokraten wie CDU, CSU das eben sehr unterschiedlich sehen und jeweils einen Erfolg für sich da reklamieren versuchen.
Ja, lassen Sie uns da vielleicht nochmal ins Detail gehen. Eigentlich hatte sie ja recht ehrgeizige Ziele vorgegeben, aber in den letzten Wochen sind einige deutlich hinter den Ambitionen zurückgeblieben. So eben das Aus für den Verbrennermotor, das sollte eigentlich 2035 kommen. Also sollten keine Pkw mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden dürfen. Doch jetzt soll es Ausnahmen für synthetische Kraftstoffe geben, sogenannte E-Fuels. Wie realistisch ist denn dann eigentlich die Umsetzung oder die konsequente Umsetzung noch für die kommende Amtszeit?
Ja, das wird sich zeigen tatsächlich. Also eben gestern, das war eine Mehrheit eben aus Sozialisten, Liberalen und Europäischer Volkspartei plus eben den Grünen, die dann wirklich eben diese Mehrheit erreicht haben. Da muss ich sagen, ohne die Grünen wäre das auch gescheitert, was dann auch ein gewisses Faustpfand ist dann für die Zukunft. bevor eben diese Ziele umgesetzt werden können, das ist dann die Frage von Sachthemen, ob da diese vier Parteien wirklich zusammenarbeiten können. Da mit Blick auf die letzte Legislaturperiode auch gewisse Zweifel sind, wo eben zum Beispiel Christdemokraten wirklich Fundamentalopposition gemacht haben bei bestimmten Themen, sei es eben Pestizide, sei es beim Naturschutz und eben auch das Verbrenner aus, wird dann eben eine sehr interessante Frage werden, wenn dann beide Fraktionen mit sehr unterschiedlichen Ideen, was das eben diese Leitlinien jetzt heißen, aufeinanderprallen werden.
Ja, es sind ja nicht nur die. Die rechtsextremen Parteien haben an Stimmen gewonnen und auch an Sitzen. Und die leugnen ja zum Beispiel den Klimawandel zum Teil offen oder möchten auch dem Artenschutz wahrlich nicht mehr so viel Raum geben. Das heißt, es müsste ja eigentlich noch schwieriger werden bei der Umsetzung des Green Deals.
Auch da ist vielleicht noch zu früh ein Urteil zu bilden. Mhm. Klar, die Zahlen haben zugenommen von rechtsextremen Abgeordneten, was wirklich bedauerlich ist. Auch eben eine schlechte Nachricht für den Umweltschutz. Andererseits muss man auch sagen, jetzt mit Blick auf die letzte Woche, wo ja einige Abstimmungen anstanden, dass dabei von den Rechtsextremen außer viel Lärm eigentlich nicht viel gekommen ist, dass die Mitte da relativ gut gehalten hat und Mehrheiten gebildet hat. Aber wie gesagt, eben ist die Frage, ob diese vier Parteien oder diese vier Gruppen mit höchst unterschiedlichen Vorstellungen in Klima- und Umweltfragen, ob die wirklich zusammenarbeiten können in den nächsten 5 Jahren. Oder ob eben dann zum Beispiel die Christdemokraten bei einzelnen Sachfragen, denn eben wie es ja auch passiert ist in den letzten 5 Jahren, in der letzten Legislaturperiode, eben versuchen, eine Blockademehrheit zu bilden mit Parteien rechts der Mitte. Und das ist eben jetzt bei dieser starken Zunahme von rechtsradikalen Parteien natürlich deutlich leichter. Und das erfüllt uns auch mit Sorge tatsächlich. Und eben auch ein großes Fragezeichen eben, ob jetzt diese Ziele wirklich erreichbar sind oder ob es eben doch nur zu Stillstand oder Rückschritten bei manchen Bereichen kommen würde.
Blicken wir mal kurz zurück. Der Green Deal, der erschien mir manchmal eher als ein Klimaschutzdeal und der Artenschutz fiel ein bisschen hinten über. Ist das nur mein Eindruck oder teilen Sie den?
Den Eindruck teilen wir auch. Tatsächlich also im Klimaschutz muss man wirklich zugutehalten. In den letzten 5 Jahren ist relativ viel passiert. Tatsächlich. Da hat die EU mehr gemacht, als ich sag mal seit den 90ern, also in allen Jahrzehnten davor. Beim Naturschutz, auch bei Chemikalienpolitik, also die Frage, wie giftige Stoffe aus unserer Umwelt verbannt werden können, da ist relativ wenig passiert. Ich sag mal so ein bisschen, dass das Iorenatierungsgesetz, was jetzt noch auf die letzten Meter verabschiedet wurde, in den letzten Tagen der alten Legislaturperiode, das hat die Bilanz noch ein bisschen gerettet, aber tatsächlich ist es ein großes Ungleichgewicht und eben muss auch klar sagen, wir können die Klimakrise nicht lösen, wenn wir nicht die Ökosysteme wieder in einen guten Zustand versetzen.
Die Frage, ob die Wiederwahl von Ursula von der Leyen eine gute Nachricht für den Klima- und Umweltschutz ist oder eben nicht, hat mir André Prescher-Spiridon beantwortet. Er ist BUND-Experte für Europapolitik in Brüssel. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen.
Der Amazonaswald hat einen sehr großen Einfluss auf das Weltklima, denn der Regenwald verbraucht selbst riesige Mengen an Energie und absorbiert die Hälfte der Sonnenenergie, die auf den Amazonas einstrahlt. Zudem ist er ein sehr großer Kohlenstoffspeicher. Doch die Abholzung der letzten Jahre, die Dürre und Waldbrände haben den Regenwald extrem bedroht und jetzt droht er selber zu kippen im Klimawandel. Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist ab heute in Brasilien und der Schutz des Regenwaldes steht ganz oben auf ihrer Agenda.
Deutschland sieht in Brasilien einen wichtigen Partner beim Klimaschutz. Ohne Brasilien könne die Welt bei dem Thema nicht erfolgreich sein, sagte Ministerin Schulze vor ihrem Abflug. Sie spielt auf den riesigen Regenwald Brasiliens an, einen wichtigen CO2-Speicher, der durch den Klimawandel bedroht ist, aber auch vom Menschen aktiv zerstört wird. Schulze wird in der Stadt Santarém im Amazonasgebiet die brasilianische Umweltministerin Silva treffen. Präsident Lula will dem Umwelt- und Klimaschutz eine höhere Priorität geben. Allerdings verfolgt die brasilianische Regierung weiterhin Projekte zur Gas- und Ölförderung in der Amazonasregion. Fossile Brennstoffe, auf die Deutschland nicht mehr setzen will. Entwicklungsministerin Schulze besucht heute unter anderem Projekte zum Waldschutz und zur Aufforstung. Außerdem wird sie bei der Eröffnung eines neuen Regionalzentrums für den Schutz des Tropenwalds teilnehmen. Ab Montag wird Ministerin Schulze in Rio de Janeiro beim Treffen der G20-Entwicklungsminister dabei sein. Zentrales Thema: das weltweite Engagement gegen Hunger, Armut und soziale Ungerechtigkeit. Brasilien hat zurzeit den Vorsitz der G20-Staaten inne.
Oliver Neuroth berichtete von der Reise von Entwicklungsministerin Schulze.
Deutschlandfunk. Selbermachttipp.
Einstecker-Solargerät, auch Balkonkraftwerk genannt, ist ein kleines Sonnenkraftwerk, das mit Hilfe eines oder mehrerer Photovoltaikmodule Sonnenlicht in Strom umwandelt. Dabei müssen die Module nicht zwangsläufig an einem Balkongeländer hängen. Sie dürfen auch auf einer Terrasse oder im Garten stehen. Der Aufbau auf einem Garagendach oder die Montage auf einem Hausdach ist ebenfalls möglich. Aber nicht immer sind die Aufbaubedingungen so ideal. Mal zeigt der Balkon nicht nach Süden oder die Module bekommen im Laufe des Jahres oder des Tages Schatten. Was das für die Stromausbeute bedeutet, hat Bernd Debus mit fachkundigen Helferinnen und Helfern in einem Freiluftexperiment untersucht.
Dafür treffe ich mich heute mit
Thomas vom Bochumer Klimaschutzbündnis
und
Stefanie Kallendrusch, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale in Bochum.
Wir haben jetzt hier ein Testmodul im Garten stehen. Erzählen Sie mal ein bisschen, mit was haben wir es hier zu tun?
Wir haben ja ein etwas älteres Modul mit einer Peak-Leistung von 380 Watt. Klammer auf, die Watt-Peak-Zahl sagt nicht das aus, was man wirklich bekommt, sondern ist eine reine rechnerische Größe, die die Vergleichbarkeit der Module erhöht. Dazu braucht man einen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom, das das Modul liefert, den handelsüblichen Haushaltsstrom, sprich 220 Volt, erzeugt und irgendeine Art Befestigung, Aufstellung etc. Hier haben wir jetzt so ein paar Kufen, um so leicht schräg, was ist es, 15 Grad, auf dem Garten stehen zu haben.
Jetzt gehen wir mal hier rüber. Da hängt ein Strommessgerät dran an diesem Modul. Was kommt da jetzt im Moment raus?
Wir kriegen im Moment 213 Watt.
Jetzt ändern wir mal den Winkel. Wir haben fast Mittagszeit. Warum ist das wichtig, dass die Sonne senkrecht auftrifft?
Der 90-Grad-Winkel, da sind die Siliziummechanismen physikalisch am effektivsten, wenn das Licht senkrecht drauf trifft.
Und die Sonne steht ziemlich hoch und entsprechend, wenn die Strahlen senkrecht drauf treffen sollen, dann muss das Modul ein bisschen flacher sein.
Es geht hoch, 246, 250, das dürfte so auch das Maximum sein mit diesem Modul, was man bei guter Einstrahlung rauskriegt. Und wenn wir jetzt mal einen Balkon simulieren, wird es etwas weniger, das wäre ja dann jetzt quasi senkrecht.
Genau, dann machen wir das mal.
So, du stehst mir noch auf der Strippe. Mhm. Ja. So, was, ja, dann was, haben wir jetzt 159, ja, das bleibt so bei 140, 160 dazu, ja, na, 170 jetzt sogar, 178. Also es hängt auch darauf an, ob gerade mal eine Wolke vorbeizieht. Insofern sind die Sachen natürlich anfällig für Verschattungen, aber deswegen sagen wir auch immer im Bochumer Klimaschutzbündnis, möglichst viele Module machen, weil diese Wechselrichter begrenzen das auf die erlaubten 800 Watt, die man einspeisen darf. Und insofern, je mehr Module, desto besser, weil man dann eben auch so Sachen ausnutzen kann.
Was mir jetzt hier aufgefallen ist, das reicht, wenn wir schon einen Arm drüber legen, über nur einen kleinen Teil und da Schatten machen. Also es hat jetzt 160 Watt. Jetzt lege ich mal meinen Arm da drüber. Was passiert?
Ja, es geht runter auf 120, 130, 117. Jetzt sind wir sogar runter bis auf 80 Watt.
Was bedeutet das in der Praxis, wenn die Teile doch relativ empfindlich gegen Beschattung sind?
Es ist nicht schlimm. Man kann ja gut und gerne vier Module an einen üblichen Wechselrichter anschließen und dadurch sozusagen durch die größere Modulfläche die eventuellen Abschattungen durch Bäume, durch Wolken etc. ausgleichen.
Jetzt machen wir gleich mal eine nicht ideale Richtung. Ich hole mal gerade mein Aufnahmegerät hinterher. Wir haben jetzt hier im Ostbalkon simuliert.
Genau.
Ich finde, die Ausbeute ist kläglich.
Ja, es sind 38,9, also na, 40 hatten wir eben auch mal. Es ist weniger, aber man muss dafür sagen, eine Ostseite beginnt halt wesentlich früher. Da haben wir im Sommer morgens um 5:30 eben schon Sonne. Während wenn wir die Südseite hätten, da würde dann erst später die Sonne kommen. Und durch Ost- und Westbalkone kann man eher eine gleichmäßige Ausbeute bekommen. Während wenn man nur eine Südausrichtung hat, hat man eben so eine typische Glockenkurve, die in der Mittagszeit sehr viel liefert und am Morgen und am Nachmittag weniger.
Gibt es da so eine Hausnummer, wie viel weniger erntet man in Anführungszeichen, wenn es ein Ost- oder Westbalkon ist, jetzt im Vergleich mit einer Südlage?
Ich würde sagen, wenn wir von 100% auf der Südseite ausgehen, dann kann man auf der Ostseite je nach Neigung zwischen 50% und 70% des Ertrags noch erzielen.
Jetzt unterm Strich das Resümee. Wir haben keinen Südbalkon, wir haben einen Ost- oder Westbalkon. Soll ich es trotzdem tun?
Ja, das kommt auf die Zielsetzung an, ne? Fürs Klima zählt jede Kilowattstunde solar erzeugter Energie. Wenn ich ein bisschen aufs Geld gucken will, dann muss ich ganz klar sagen, das Modul kostet immer gleich viel, egal ob ich es nach Norden, nach Süden, nach Osten oder nach Westen ausrichte. Und da sind die wirtschaftlichen Erträge auf der Südseite am höchsten.
Bernd der Debus hat uns im Selbermachtipp erklärt, wie man die Balkonsolaranlage optimal ausrichtet. Und dazu passt noch diese aktuelle Meldung. Die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen weltweit dürfte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA im Jahr 2025 erstmals die Produktion mit Kohle überholen. Zugleich steige jedoch auch die Nachfrage nach Strom wegen des Klimawandels stark an. Also das sind dann wahrscheinlich die Kühlungsanlagen. Das ist die Einschätzung der IEA, die eben erschienen ist. Und damit sagt Britta Fecke danke fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.